Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Adrian Rousbet, der einen Spiegel-Bestseller geschrieben hat. Und ich bin ja auch eine Leseratte, habe mich noch mit dem Buch beschäftigt. Das heißt Erfolg aus Prinzip. Und Erfolg aus Prinzip passt ganz gut zu Erfolg ist kein Zufall. Und da bin ich gespannt, heute mehr mit ihm drüber zu sprechen. Zu ihm kurz, was habe ich über ihn gelesen? Früher Außenseiter in der Schule. Klang nicht nach einer besonders geilen Kindheit, ehrlich gesagt. Kann er gleich mal drüber berichten. Mit 17 hat er aber die Entscheidung getroffen, dass es ihm reichte. Auch da möchte ich mit ihm drüber sprechen. Was war dann so der Wendepunkt in seinem Leben? Hat sich viel mit der menschlichen Psychologie beschäftigt. Auch darüber möchte ich mit ihm sprechen. Ich selbst habe ja jetzt 6 Jahre auch den Vertrieb in einer der führenden deutschen Online-Marketing-Agenturen aufgebaut für Conversion-Optimierung und sehr eng mit Psychologen zusammengearbeitet. Deswegen finde ich es spannend, was du da für Learnings erzielt hast. Du bist Multiunternehmer und auch erfolgreicher Kampfsportler und hast einen schwarzen Gurt. Das heißt, bei dir muss ich ausnahmsweise mal aufpassen, was ich sage. Sonst fühle ich mich ja auch ganz sicher mit meinen 1,90. Dann erstmal herzlich willkommen, Adrian.
Hallo, schön hier zu sein. Dankeschön.
Ich hatte es schon gerade gesagt, Außenseiter in der Schule, wenn du dich da mal zurückerinnerst, kannst du uns da so ein bisschen abholen, was war da los und ja, was hast du dann gemacht, wie hast du dein Leben dann verändert?
Ja, also du musst dir halt vorstellen, du hast, also wie man das vielleicht unschwer erkennen kann, bin ich ein südländischer Typ, ergo ich kam schon zu einer Zeit, sage ich jetzt mal, in die Schule, nach Deutschland. Also ich bin hier geboren und aufgewachsen, aber zu der Zeit war es noch nicht. Ich glaube, jetzt ist es, glaube ich, doppelt oder dreimal so viel vom Anteil der Ausländer, wenn ich mich nicht irre. Aber zu der Zeit war es schon ein bisschen schwierig, überhaupt Ausländer zu sein. Da ich aber aus dem Hintergrund kam, dass ich jetzt nicht typisch ausländisch erzogen wurde, also schon kulturell ein bisschen, aber nicht stark. Wir waren relativ europäisch. Hatte ich Anschlussprobleme sowohl mit den, ich sag mal ganz blöd, Deutschen, als auch mit den Ausländern. Weil für die Ausländer war ich ein bisschen deutscher, für die Deutschen war ich ein bisschen mehr der Ausländer. Nicht ein bisschen mehr, da war ich straight der Kenneck, also gar keine Frage. Und da war das kommt auch durch natürlich, weil ich bin immer noch nicht, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin, dennoch natürlich ein bisschen anders, nicht anders erzogen worden, nicht besser oder schlechter, aber halt ein bisschen südländischer, sagen wir es mal so, von dem Temperament und der Philosophie und vielem, was damit zu tun hat. Jedenfalls checkst du das ja als Kind nicht. Du merkst nur, du wirst die ganze Zeit irgendwie nicht angenommen oder irgendwas stimmt mit dir nicht. Gepaart war das Ganze aber größtenteils, das ist ein ganzer Cocktail mit ADHS, weil ich da sehr, sehr viele Schwierigkeiten mit hatte, / habe, immer weniger durch meine aktuellen Projekte natürlich auch, die mit Psychedelika und Co. zu tun haben und Traumageschichten, aber zu dem Zeitpunkt, musst du dir vorstellen, war es so, dass ich halt ein hyperaktiver, in Gänsefüßchen sage ich ganz vorsichtig, systemkritischer, jetzt kein durchgedrehter Verschwörungstyp, aber ich war schon immer so ein bisschen so, mir sind Fehler aufgefallen, ich war ein bisschen lauter, ich wollte mich nicht einfach anpassen, wenn ich was nicht nachvollzogen habe. Und das hat natürlich eine gefährliche Mischung, wenn du die ganze Zeit nicht angenommen wirst, gepaart mit, dass du sowieso die ganze Zeit auffällig bist und irgendwie aus dem System immer wegfällst. Schlimm wird es aber meiner Meinung nach ab dem Moment, wo man halt erdrückt, nicht erdrückt, aber unterdrückt werden und dominiert werden kann, nicht primär von Systemen, sondern von Menschen, von Mitschülern. Das heißt, es war dann nicht so, dass ich mit den Schülern zum Beispiel unzufrieden mit dem Unterricht war. Also klar hatte ich auch ab und zu Freunde, das war aber jetzt nicht der große Part. Es war halt auch so, dass ich unter den sozialen Und mit den Menschen Schwierigkeiten hatte, auf gut Deutsch gesagt, was der Ursprung war, Psychologie verstehen zu wollen und Menschen verstehen zu wollen. Weil wenn du überall die ganze Zeit nicht angenommen, verstanden wirst, weil du einfach so ein Remix bist, merkst du halt einfach auch eine Art Einsamkeit, sage ich jetzt mal, eine Art nicht dabei sein, weil du bist weder die, du noch bist du die, noch bist du auch das System selbst und willst da jetzt den Lehrer die ganze Zeit in den Po kriechen, damit du gute Noten kriegst. Das war ich halt auch nicht. Ich war ein bisschen so rebellischer. Und der ganze Part drumherum war mir nicht so wichtig, außer der Part mit dem unterdrückt werden, weil das war halt für mich das geht halt nicht. Und das unterdrückt werden ist halt deswegen halt scheiße, warum muss er nichts vormachen, wenn du ein Mann bist, diese ganze Feminismus, Blabli-Blub-Welle, die ja auch um Gottes Willen seine Rolle hat, ignoriert und unterschätzt sehr oft, dass es auch eine Männerseite gibt, unter der Männer leiden. Und Männer leiden stark darunter, wenn ihr Provide-Value nicht hoch ist. Das heißt, wenn du als Mann nicht in der Lage dazu bist, Schutz zu bieten, Schutz zu haben, providen zu können, also Umkehrschluss unterdrückt zu werden, gemobbt zu werden, geschlagen zu werden, sinkt dein sozialer Wert als Mann stark runter. Wie gesagt, eine Sache, worüber man selten spricht, warum ich halt gedacht habe, hey, mir ist egal, wie oft, das habe ich auch in mein Buch reingeschrieben, meine Familie, meine Mutter mir sagt, dass ich ein toller, besonderer Junge bin. Ab einem Alter von 15, 16, 17, Pubertät, Sexualität, Männer, Frauen, Erwachsenenleben, siehst du in der Welt gespiegelt, ob du dazugehörst, geschweige denn zu den Coolen und Starken gehörst. Und das war für mich der Punkt, wo ich nach all den Jahren des nicht richtig dabei sein dürfens gemerkt habe, es geht so nicht weiter. Ich will nicht der Mann sein, der von anderen Männern unterdrückt wird, weil Frauen mich dann auch nicht auswählen als ihren Mann. Ich möchte nicht der Mann sein, der unterdrückt wird, weil ich dann auch beruflich nicht erfolgreich werden kann, weil dann bin ich ein Ja-Sager, einer, zu dem delegiert wird, einer, der bei Verhandlungssituationen oft die schlechte Karte zielt. Eine Sache auch, über die Menschen oft nicht sprechen, dass Mobbing von der Schule oder Manipulation einfach im Arbeitsleben fortgeführt wird. Und wenn du dort der Schwächere bist, du sehr, sehr oft einfach mal weniger Gehalt kriegst, man deine Freundin wegschnappt, man deine Jobs wegschnappt. Also so viele Sales- und Vertriebsleute, der Saubermann vom Team ist dann, oder der liebe Junge, der gut in der Schule war, ist dann oft derjenige, der von dem starken, krassen, maskulineren, dominanteren Vertriebler seine Kunden weggeschnappt kriegt und der beim Chef nichts dagegen machen kann, der andere Typ, weil er einfach zu schwach ist. Und das wollte ich einfach nicht. Auch wenn man aus spiritueller Sicht das Ego da ganz klar natürlich highlighten muss, muss ich sagen, dass ich da gemerkt habe, ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr derjenige sein, der eine Schelle kriegen kann. Ich möchte nicht mehr derjenige sein, der, wenn ein Mensch mich anmuckt, ich zucken muss. Ich habe wirklich gemerkt, mein Value als Mensch, als Mann, ist da gehandicapt. So habe ich damals recherchiert, weil Gott sei Dank war ich in der gesamten Phase, darum habe ich auch erwähnt, dass es mir eigentlich relativ egal war, immer gern mit mir selbst, wenn es darum ging, auch auf digitaler Ebene mich zu bewegen. Digitalisierung, Internet. Ich weiß nicht, ob wir im selben Jahrgang sind, aber zu meiner Zeit fing es gerade mit dem Internet an, war so in den Kinderschuhen, nicht Ultra-Kinderschuhen, aber ich habe schon noch mitbekommen, wie es da so war, dass mein Vater das Internet gemacht hat und man das Telefon irgendwie nicht abnehmen musste, bla bla bla. Modem, ich weiß es nicht, so, da was habe ich doch mitbekommen. Somit war ich halt durch das Internet mit dem Informationszeitalter verknüpft und konnte mir Informationen quasi beziehen zu gewissen Themen. Und so ging ich halt in Recherche, weil ich halt wissen wollte, was da los ist, und habe den stärksten, ich Gänsefüßchen, sage ich, den brutalsten, effektivsten Kampfsportstil der Welt gesucht, der mich dann Richtung MMA gebracht hat, Vale Tudo, Free Fight, was es halt damals war. Damals war das nicht so MMA, es war halt Free Fight, Cage Fight, wo es halt verschiedene Disziplinen zu gab. Und da bin ich dann hingegangen und dachte mir ganz klar, hey, wenn die Krassen in der Schule Angst vor einem haben, der Angst vor einem hat, der Angst vor einem hat, der an der Tür steht, der Angst vor einem hat, der Cheftürsteher ist, der Angst vor einem hat, der ein Profikämpfer ist und ein Cagefighter, dann muss ich erst, kann ich an allen vorbeigehen, indem ich diese geile, wundervolle Sportart lerne. Und dann habe ich da erstmal mich und meine Liebenden geschützt. Das war so meine Strategie. Die habe ich von da an dann verfolgt. Da habe ich dann das Ganze noch kopiert und eingefügt für mentale Themen. Quasi psychologisch wollte ich mich auch verteidigen und zu einer Waffe machen. Waffe in Gänsefüßchen, weil es geht nicht darum, jemand damit zu schaden. Aber jeder, der mir erzählen möchte, wie das ja nicht nötig ist, der darf halt nicht vergessen, dass ich genau von der anderen Seite kam und die andere Seite halt auch gesehen habe. Und somit habe ich natürlich aus Prinzip gesagt, ey, ich will jetzt nicht mehr der Schwache sein und wurde der Starke. Ich will nicht mehr der psychologisch Wanderte sein, ich will wissen, was Menschen tun und wie Menschen sich verhalten, vor allem das andere Geschlecht, weil ich wollte auch Dating verstehen. Und dann zum Schluss dachte ich, okay, wenn ich mir so alles beibringen kann und lernen kann, Wissen integrieren kann, dann will ich das selber auch mit Erfolg tun. Deswegen wurde ich erfolgreich oder wollte ich erfolgreich aus Prinzip werden. Das ist so ein bisschen so die Kernstory von damals.
Und ganz spannend, du hast ja gerade beschrieben, du wolltest dich sozusagen in zwei Bereichen zur Maschine machen, ja. Also einmal körperlich, um dich körperlich verteidigen zu können, um dort nicht mehr unterdrückt zu werden, aber eben auch mental, auf der mentalen
Richtig.
Ebene. Der körperliche Weg, dahin zu kommen, den hast du jetzt mal skizziert, also eben Neudeutsch MMA, damals eben noch mit anderer Bezeichnung unterwegs. Da bist du wahrscheinlich auch den härtesten Weg gegangen und eben nicht so wie viele
Genau,
ins
genau.
Fitnessstudio und hast dir irgendwie große Muskelberge antrainiert, die aber dann vielleicht nicht so ja, effektiv sind oder so,
Ja, ja,
ja,
ja.
sondern bist den Weg gegangen. Was hast du auf der mentalen, also was macht ein Mental zur Maschine, vielleicht so gefragt?
Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das halt nicht so leicht geht, weil du halt ein Proof of Concept brauchst. Im Kampfsport, vor allem im Grappling, was so meine erste und Kerndisziplin war, weil ich mir da auch eine der besten Gyms, man kann eigentlich sagen, der Welt gesucht habe, Minimum deutschsprachigen Raum. Da ist es halt, oder allgemein ist es halt so, wenn wir jetzt vor allem Grappling nehmen oder Kämpfen nehmen, du übst was, so, das heißt, wir müssen das Ganze erstmal auch so betrachten. Du lernst was, setzt es um und wenn es funktioniert, kriegst du das Feedback, dass es funktioniert. So, wenn der Gegner nicht abklopft oder nicht, jetzt wenn wir Striking jetzt gehen würden, K.O. geht, aber wie gesagt, im Grappling jetzt nicht abklopft oder nicht dominiert wird, auch wenn er nicht will, wenn er dominiert wird oder aufgibt, hat er verloren. Das ist so undiskutierbar. Der kann dann noch so viele Kummerkästen mit Zetteln ausfüllen, der kann sich noch so oft beschweren. Also dieser Schlag hat funktioniert. Es muss halt binär quasi wie so ein Code funktionieren. So war es halt bei Kampfsport. Und das Gute ist, da ich vom Kampfsport komme, was meiner Meinung nach auch meine Spezialität ist, diese Proof-Suche, dieses nur gezielt das machen, was funktioniert, war mir klar, dass egal, was ich auf psychologischer und auf mentaler Ebene lerne, es nur funktionieren muss. Das heißt, bei mir ist man jetzt im Endeffekt immer sicher, wenn du von mir was lernst, dass es immer funktioniert. Also, und wenn es nicht klappt, hast du es nicht richtig integriert oder nicht ganz nachvollzogen. Wissen muss funktionieren. Und da habe ich natürlich schwierigerweise erstmal gucken müssen. Du kannst ja nicht einfach ein Buch über Psychologie nehmen, wo drin steht, Menschen verhalten sich so und so. Dann, also das ist halt meine Meinung, gehst du halt auf Insta oder Facebook oder wo auch immer und sagst, die 50 logischen Gesetze, ja, aber wen juckt das? Das ist so, wie als würdest du sagen, die 5 tödlichen Schläge. Du musst die 5 tödlichen Schläge auch beherrschen. Und das ist halt das, was meiner Meinung nach die meisten Coaches leider nicht können, was damit zu tun hat, oder vor allem die Anfangscoaches, weil die diesen Kampfsportaspekt nicht berücksichtigen oder den Proof-Aspekt nicht berücksichtigen, dass Zuschauer das Gefühl haben wollen, wenn er was erklärt, funktioniert es halt, es klappt. Was man beispielsweise bei Leuten wie ein Tate oder sowas hat, weil wenn er erzählt, wie das mit Mann-Frau-Dynamiken klappt, du siehst es in seinem Leben. Genauso ist es bei mir ähnlich. Wenn du mit Karriere was siehst, du siehst es. Man soll auch sehen, was jemand unterrichtet. Wenn er sagt, kämpfen, sieht man es. Und die Welt geht langsam auch in die Richtung. Wie habe ich es also gemacht? Ich habe gestartet mit einer Disziplin, die ein Proof of Concept bringen muss. So, da ich zu der Zeit 18, 19, 20 war, was war das einzige Thema, wo ich, was Psychologie angeht, einen ganz klaren Effekt sehen kann, ob es funktioniert, was ich über Menschen denke, zu verstehen oder nicht? Frauen. Darum ging ich in den Bereich Dating. Und habe dort wieder von neu angefangen. Alle Bücher, also parallel dazu habe ich natürlich alles über Psychologie aufgesaugt und gelernt, was es gab. Aber mein Field, um zu testen, weil ich gerade in dem Mann, Alter als junger Mann natürlich das andere Geschlecht auf mich aufmerksam machen wollte oder umgekehrt, das Thema gerade relevant wurde, Frauen und Männer und Dating und Pubertät ist hinter sich, blablablub, war ganz klar das für mich mein, Be nicht Battlefield, aber die Zone, bei der ich erheben konnte, ob ich mich als Mensch verbessert habe. Weil da war ich ja nicht Unternehmer oder was auch immer. Das waren nicht die Punkte, die ich gesammelt habe. Es war wirklich, hey, habe ich Ansprechangst oder wie läuft das Date oder kriege ich einen Korb, komme ich in die Friendzone? Ich habe es halt quasi in ein System gepackt, weil ich meine Akademie auch immer noch unterrichte. Ich habe eine Online-Akademie, wo diese ganzen Themen Rubriken sind. Und das hat dafür gesorgt, dass ich Dinge, die ich in Mann-Frau-Dynamiken gelernt habe, das waren Muster und Patterns, die dafür gesorgt haben, dass ich gemerkt habe, dass ich für Männer eine andere Rolle einnehme. Ich war dann der, der geschlagen wurde und jetzt beschützerischer war oder sich verteidigen konnte. Der nicht so erfolgreich mit dem anderen Geschlecht war und dann besser wurde, was das Verständnis von Frauen angeht und das Verhalten von Beziehungen und Co. Und das hat quasi so einen Trend gezeigt und somit auch quasi mir ein Proof of Concept gegeben. Was ich dann natürlich gemacht habe, war, dasselbe zu integrieren auf mentaler Ebene, was natürlich Menschen angeht und nicht nur Frauen, sondern allgemein Menschen. Und da war die einzige Möglichkeit, Tabs, also Funktionen zu sehen, wenn was funktioniert, also Punkte zu holen, die mir zeigen, was du lernst, funktionierst, war dann einfach nur die Selbstständigkeit, war die Geschäftswelt. Weil als Arbeitnehmer, jetzt in Ergebnehmer in dem Fall jetzt für mich, passt nicht zu mir, ist nicht mein Ding, geht nicht, auch aufgrund meiner, einfach wie ich bin. Aber als Entrepreneur, um es schön zu sagen, hat man mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Und als Entrepreneur, wenn du nicht gerade Daddys Geld hast oder Geschenke von anderen Leuten oder was auch immer, musst du dir das selbst erarbeiten. Ergo, da hatte ich dann die Möglichkeit, all meine Fähigkeiten, die ich aus der Psychologie gelernt habe, anzuwenden und mit, was Networking angeht, was Kundenmanagement angeht, was Akquise angeht, was Manipulation, Vertrieb, Juristisches. Da kannst du dir vorstellen, dass man da durchgehend auf die Fresse geflogen ist, weil sowohl in Selbstständigkeit als auch im was Frauen angeht, als auch was Kampfsport angeht, gehst du hin und kriegst nur auf die Fresse. Du kriegst kassierst, 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 kassierst durchgehend. Und das ist für mich so Teil des Dings. Ich bade quasi nur in dem Feuer zu kassieren, bis daraus was resultiert, was ein Ergebnis rausbringt, was meine Lebensqualität erhöht. Und erst dann fing ich an zu unterrichten. Ich habe ein Proof gebracht of Concept für alles, was ich an Wissen habe in meinem Leben. Mental, körperlich, spirituell, unternehmerisch, dann bringe ich es bei. Das ist so mein Ansatz. Ich lerne nicht und bringe bei. Ich lerne was, setze es um, zeige undiskutierbar, dass es funktioniert und dann verkaufe ich mein Wissen dazu quasi. Das ist so mein Ansatz.
Dating-Bereich, also den ersten Bereich, wo du dann sag mal, direkt in die Umsetzung gegangen bist. Was war jetzt rückblickend, sagen wir mal, die wichtigste Erkenntnis für dich? Also du hast ja gerade schon erwähnt, du bringst das auch Menschen bei und das Thema wird hochkomplex sein. Ja, das würde den Podcast hier sprengen, aber mal so aus dem Bauch heraus, so der erste Impuls, das wichtigste Learning in diesem Bereich.
Nun, also es gibt an sich sehr viele wichtige Learnings, wie auch im Geschäftsleben und so. Es gibt so sehr viele wichtige Regeln. Ich kann mal gerne sagen, was so für mich eine wichtigste Regelung oder Erkenntnisse war. Ist halt, wenn man auf Mann-Frau-Dynamiken geht, die Tatsache, dass es eine echte Welt noch da draußen gibt, neben der Welt, die man sich gerne auf Walt Disney-Ebene wünscht. Und dass du halt rein biologisch allein, aber dass du halt nicht irgendwann mal die eine vor deiner Tür kommt, die so, also dass man sich Dinge im Leben auch holen muss, indem man an sich selbst arbeitet. Dass es nicht reicht, dass deine Mama sagt, du bist so ein hochbesonderer und toller Mensch, die richtige Liebe wird kommen. Nein, es gibt Regeln, die du beachten musst als Mann, ganz klare Regeln, die uns nicht beigebracht werden. Klar, darum gibt es auch nicht allzu viele Alpha-Männer. Was um Gottes Willen nicht heißt, dass man das auf Kosten der Frau machen soll. Aber es gibt ganz klare Regeln, die damit zu tun haben, dass du dein, ich nenne es einfach mal, Value als Mann steigern oder, ich sag mal, anerkennen solltest. Es fängt schon damit an, dass du zum Beispiel allein darauf achtest als Mann, als Junge, was viele nicht tun, wie oft man bei Frauen in der Friendzone landet. Viele Männer lügen sich selbst an, checken aber nicht, dass die Frau es die ganze Zeit weiß, dass sie ein Leben haben, oder die Frauen, dass sie ein Leben haben, wo die Frau, auf die sie Lust haben, die sie kennenlernen, sie immer in die Friendzone packt, sie aber die ganze Zeit mit ihr befreundet bleiben, mit der Illusion und Hoffnung, dass sie irgendwann mal ran dürfen. Sind sich aber gar nicht zu schade dafür. Und das meine ich mit der realen Welt. Die meisten Männer checken oder Jungs checken nicht oder Männer je nach Altersgruppe, dass diese Frauen von ganz genau wissen, dass er die ballern will. Die wissen das completely. Die wissen das und viele nutzen das. Manche nutzen das passiv im jungen Alter. Im erwachsenen, älteren Alter, Richtung 30 und älter, machen Frauen das strategisch, haben sechs Männer vielleicht gleichzeitig in WhatsApp, die den jeden Tag schreiben, woran die ihre Attention holt und die einer dieser Männer zu sein, das ist ein Riesenfehler. Nicht, weil jetetzt kommt halt der Punkt, diese Männer wollen A, aber kriegen nur B und bleiben bei A, lügen sich selber an, dass B doch auch okay ist, wobei die Frau doch ganz genau weiß, du willst A. Und das ist schon eine Sache, die im Geschäftsleben dir auf den Deckel geben kann. Alleine bei juristischen Geschichten, alleine bei Verhandlungen, wenn man erkennt, was deine Absicht ist, während du sie dir selbst nicht anerkennst und nicht in der Lage dazu bist, mit dieser Absicht durchzukommen, bist du lenkbar. Und da ist halt die Frage, was solltest du als Mann tun, damit die Frau dich auserwählt? Du solltest die Dinge tun, die eine Frau anziehend findet. Das heißt, um eine Frau zu kriegen, musst du an dir arbeiten oder erfolgreich mit Frauen zu werden. Da ist der Ansatz bei vielen Jungs aber, wenn ich eine Frau haben möchte, ja, dann versuche ich einfach mein Glück, dann baue ich Vertrauen einfach mit ihr auf oder was auch immer. Aber du musst auch was an den Tisch bringen. Irgendwas solltest du haben, was dich auch, also du solltest den Fokus darauf setzen, zu wissen, hey, die Welt da draußen, was Frauen angeht, ist knallhart. Ist knallhart. Du kannst der liebste, tollste Mensch sein. Es heißt nicht, dass die Frauen allein rein biologisch darauf einen Wert legen, um Anziehung aufzubauen. Und das habe ich auch aus dem Kampfsport stark übertragen. Im Kampfsport ist es so, mir ist egal, wie intelligent du bist und mir ist egal, wie sehr du asozial findest, dass er sich gerade seinen Ellbogen voll in, dass er gerade voll seinen Ellbogen in dein Gesicht drückt, während er auf dir drauf liegt, du deinen Arm hochdrückst und er einen Armhebel angreift. Das ist vielleicht nicht fair aus deiner Sicht, aber es hat funktioniert. Es ist vielleicht nicht fair aus deiner Sicht, dass du so viel für die Frau getan hast und ihr Blumen gekauft hast und das gekauft hast und so viel getan hast und sie trotzdem deinen besten Freund gevögelt hat. Aber die Natur ist eine andere. Sie wollte vielleicht den Stärkeren. Oder du warst auch von dem besten Freund jemand, der nur ein, ich will nicht Schuhbringer sagen, aber ein Follower war. Und die Frau hat gesehen, wie du kein Leader of Men bist. Und deswegen wollte sie dich nicht und hat mit ihm geflirtet und ist zum Beispiel fremdgegangen. Es gibt harte Regeln im Hintergrund, die ich halt alle seit mehr als 10 Jahren, wie gesagt, nicht nur analysiert habe, sondern auch in meiner Akademie beibringe, die halt im Hintergrund schwirren, Schwingungen, Informationen, Regeln, Gesetze, die du im Nachtleben auch stark siehst, in Diskotheken siehst, im Darknet siehst, also es gibt ganz klare Indikatoren, wie Frauen und Männer sind, die Polly Pocket Welt uns aber so nicht beibringt. Und das finde ich halt sehr, sehr wichtig, dass man als Mann sagt, hey, ich will an mir arbeiten, um ein Mann von Value zu werden, um auch Frauen von Value anzuziehen. Und nicht einfach zu erwarten, dass mich, Analogie, einer nicht schlägt. Nicht einfach zu erwarten, dass mich eine Frau nicht, dass eine Frau mir schon immer die Wahrheit sagt oder ich schon ein Date haben werde. Weil wenn du so wie ein Blatt im Wind in die Verführung gehst, kriegst du auch volatil nur Frauen oder Beziehungen und diese Beziehungen sind nicht eng und stark. Weil Loyalität ist für sie nicht schwierig, weil die Optionen viel krasser sind, für die sich vielleicht fallen lassen wird oder auch schon betrügt im Hintergrund, ohne dass du es merkst. Und das macht die Sache halt ein bisschen Hip-Hop, das macht die Sache ein bisschen real. Und das ist bei allen Ansätzen, die ich gelernt habe und lerne, halt sehr, sehr wichtig, weil die Welt ist halt nicht immer Polly Pocket.
Du hast geschrieben oder irgendwo habe ich es gelesen, dass du meinst, dass viele Probleme im Leben entstehen, weil wir ganz früh schon lernen, uns immer wieder anpassen zu müssen. Wie meinst du das?
Also, das hast du schön erkannt, das Muster, weil das damit zu tun hat. Wenn du ein durchgehender Ja-Sager im Leben bist, zu allem Ja und Amen sagst, das merke ich auch stark in meinem Leben, an meinem Umkreis der Menschen, die ein ganz anderes Leben gewählt haben als ich vor einigen Jahren, die zu allem Ja und Amen gesagt haben. Und da muss ich kurz auch wichtigerweise sagen, es ist nicht immer falsch, im Gegenteil, Strukturen zu folgen. Also man, Menschen brauchen Strukturen, das gehört auch stark zu meinen Lehren der letzten Zeiten. Es gibt ja Chaos und Ordnung, bliblablub. Strukturen sind sehr wichtig für uns Menschen, sie helfen uns, sind aber wiederum, was künstlerische und über den Tellerrand hinausschau Sachen angeht, potenziell ein Hindernis. Das heißt, alles hat seinen Platz. Warum sage ich das? Weil viele Menschen missverständlicherweise gegen die Lehrer sprechen, gegen den Chef sprechen, gegen alles sprechen. Ich will Teil von gar nichts sein, aber... Also irgendwas sollst du ja tun. Das heißt, wenn du dann keine Strukturen entwickelst, zum Beispiel in deinem Sport oder in deinem Business oder in deiner Selbstständigkeit, wo du dann Ja und Amen sagst zu deinen Strukturen, bringt das halt auch nichts. Also per se sich nicht anzupassen, ist nicht richtig. Wenn du aber jemand bist, der bei instabilen Systemen, Regelungen, wo man, wenn man aus der Vogelperspektive schaut, merkt, das hat keine validen Ergebnisse gebracht über Zeit. Trotzdem einfach blind Ja sagst, obwohl du siehst, das Ding ist nicht skalierbar oder fährt in die Wand, dann kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Erfolg in deinem Leben nicht Teil davon sein wird, weil du bist immer das Let du kriegst immer nur die letzten Krümel ab. Wenn du derjenige bist, vielleicht kennst du es aus der Schulzeit noch, Da gab es effiziente Gruppierungen, die gecheckt haben, dass die bei dem Lehrer so schwänzen können, bei dem so frei machen können, bei der Person einfach ein Referat halten können, da ein paar Spickzettel machen können und dann haben die am Ende eine Eins raus und haben strategisch ihre Energie angepasst an diese Lehrerin, die die Vertretung gemacht hat. Ich habe jetzt irgendwie was durcheinander gemacht. So, diese, hoppala, sorry. Mein Gimbal ist ausgegangen, gib mal eine Sekunde. Hoppala. Geht das?
Ja, passt.
Perfekt. So, man merkt halt Gedanken oder Strategien, die Menschen in der Schule damals schon hatten, dass sie effizient Informationen genutzt haben und ihre Energie angepasst haben, um lieber für die Mathe-Klausur zu lernen, wo der Lehrer richtig streng war und die Angst hatten, dass der den Vater anruft und bla bla bla. Komplexe strategische, analytische Gedankengänge, abhängig von dem, was die Welt dir vorgibt, ist wichtig. Natürlich ist aber nicht pro Schule. Und dann gab es aber auch die Schüler, die bei jedem Lehrer genau gemacht haben, was der Lehrer gesagt hat. Dann gab es, zum Stichwort absolute Ja-Sager, wobei es andersrum wiederum andere Lehrer gab, die dachten, es ergibt gar keinen Sinn. Die Frau, keine Ahnung, kommt sowieso verschlafen immer dahin. Sie hat so diesen Code mit den Schülern, dass sie sowieso, solange die ruhig sind, allen eine 3 gibt. So, solche Lehrer gibt es halt zum Beispiel auch. Und dann gibt es Schüler, sage ich jetzt mal. Oh, sorry. Da gibt es halt, du siehst mich noch?
Dich, ja.
Sorry, das ist so ein bisschen irgendwas, bei dem ist leer, ich weiß aber nicht was, aber scheißegal. Da gab es aber dennoch jetzt, um den Kreis zu schließen, wenn du diesem Konstrukt jetzt als Schülerin oder Schüler die ganze Zeit mit Ja und Amen folgst, obwohl es schlauer wäre, aus der Vogelperspektive zu sagen, da strenge ich mich weniger an und da strenge ich mich mehr an, wirst du ineffizient im Laufe des Lebens. Es ist nicht lohnenswert, zu einem Ja und Amen zu sagen. Es ist nicht lohnenswert, alleine wenn du komplexere Unternehmensstrukturen oder Menschenstrukturen mit zu tun hast, wirst du merken, dass deine Energie nicht immer gleich eingesetzt werden sollte. Weil wir sollten immer effizient den Weg wählen, nicht des geringsten Widerstandes, aber da, wo die Energie am meisten gebraucht wird. Und es gibt Leute, die halt plump alles machen, was ein Vorgesetzter denen sagt. Und diese Menschen haben dann oft gar keine Energie mehr für was anderes und stecken im Hamsterrad fest. Und darum ist es sehr wichtig für mich, nicht einfach plump immer zu machen, was andere, plump nicht zu tun, was andere sagen, rebellisch, Antisystem, nein, aber auch auf gar keinen Fall komplett blind alles zu machen wie eine Marionette, weil das ist für dich ineffizient und andere Menschen werden an dir sehr viel Geld verdienen, weil du bist nur eine Funktion, du bist nur wie ein Roboter, deine Struktur ist wie ein Algorithmus, den kreativere Leute dann nutzen.
Schreibst du was auch in deinem Buch? Es reicht nicht, den effektiven Weg zu gehen, sondern du musst effizient sein und ich glaube, viele kennen den Unterschied auch gar nicht so richtig. Effektiv, was ist effektiv? Ich glaube, steht auch ein Beispiel drin. Effektiv ist es auch, wenn du mit einem Taschenmesser einen Baum fällst und den da durchschneidest.
Dann genau.
Ist es, also der Baum wird.
Es funktioniert ja.
Es funktioniert ja, aber es ist eben nicht effizient. Ne? Effizient richtig. Wäre jetzt die Kettensäge und dann wärst du in, keine Ahnung, einer Minute durch mit dem Ding.
Genau.
Was sind so prägende Tipps von dir, um effizienter im Leben zu sein? Mehr Fokus und Effizienz vielleicht auch zu haben?
Field Testing, dass man immer, warum auch immer und wie auch immer, mit Ergebnissen, Zahlen und Daten arbeitet, was natürlich Online-Geschäfte und Digitalisierung auch so sexy machen für analytische Menschen. Dass du in der Lage dazu bist, mit reellen Gegenwerten oder reellen Werten zu arbeiten, dass du sagst, hey, das sind Informationen und Parameter, die zeigen mir, ob ich effektiv war oder nicht oder wie effizient ich war. Wie kann ich effizienter werden? Weil das habe ich auch im Buch kommuniziert. Solltest du mehrere Bäume mit einem Taschenmesser schneiden, dann skalierst du im Laufe deines Lebens, im Laufe deines Bäume-Abfalllebens, Abhacklebens, deine Fehler mit. Das heißt, du bist überall überanstrengend und dann hast du nur 3 Bäume, während andere, was in der Metapher, in dem Beispiel natürlich nicht so umweltschonend ist, während andere dann hunderttausende Bäume mit einem Klick machen, während sie im anderen Land sind, andere das für sie ausführen mit was auch immer für Maschinen. Also wie gesagt, das Beispiel war jetzt ein bisschen unmenschlich, was wiederum die Schattenseiten davon zeigt, wenn man Mensch ohne Menschlichkeit in die Skalierung Zahlen und Mathematik ins Zahlenspiel geht, Was Spiritualität wiederum so wichtig macht, warum auch das ein Gegenpol in meinem Leben ganz klar ist, dass man nicht nur eine reine Business-Thematik macht, weil ich würde mich zum Beispiel nicht als Businessman sehen, bin ich halt auch nicht, will ich halt auch nicht sein.
Spiritualität, spannendes Thema. Was war da so der wichtigste Punkt in deinem Leben und was bedeutet das jetzt für dich, Spiritualität auch zu leben? Was machst du da?
Also ich bin psychedelischer Guide, ich bin Instructor, ich führe psychedelische Zeremonien durch, auch länger, im legalen Rahmen natürlich. Das ist so, gehört mit zu meinen Kerntätigkeiten, vor allem auch der letzten Zeit. Persönlich hat das für mich also wie all diese Sachen, die ich erzählt habe, auch in meinem Buch, weil mein Buch wurde zu dem Zeitpunkt geschrieben, zu dem Zeitpunkt geschrieben, oder die Inhalte sind von Jahren, bevor es verschriftlicht wurde und veröffentlicht. Jetzt bin ich quasi, ich würde sagen, ein 10-mal intensiverer, also wenn es 10 Points geben würde in meinem, 10 Energiepunkte, sage ich jetzt mal, ist ein ganzer Energiepunkt in Erfolg aus Prinzip. Das heißt, diese anderen 9 fehlen den lieben Zuschauern quasi noch. Und davon ist ein großer Teil, nicht der ganze Teil, aber ein großer Teil Spiritualität und auch Psychedelika. Es geht halt vor allem darum, dass man begreift und weiß, dass man nicht ist, was man. Also es ist halt die Unterscheidung von der Formwelt und ich sag mal, dem Hintergrund. Gedanken sind Form, sind Gegebenheiten, Energien in einem Feld, wo wir das Feld nehmen, was es wahrnimmt. Und alles, was dir dabei hilft, dich damit zu beschäftigen, dieser Hintergrund zu sein, also nicht dein Denken, nicht deine Stimme, nicht deine sexuellen Impulse, nicht deine Essensimpulse, nicht deine Traumata, alles, was dich an deinen Ursprung bringt, zu fühlen, was du im Inneren bist und was eigentlich auch heißt, dass alles verbunden ist, dass du die Einheit siehst in der Illusion der Getrenntheit oder fühlst oder erlebst in der Illusion der Separierung. Das ist die Tendenz Richtung Spiritualität, weil durch Psychedelika, jetzt kommen wir wieder zu mir und den ganzen Thematiken, ich brauche halt bei allem ein Proof of Concept. Auch wenn ich seit Jahren Meditation praktiziere, ist natürlich die Möglichkeit, durch legale Wege und Werkzeuge, wenn du es schaffst, Psychedelika zu konsumieren und dadurch das zu erfahren, was mystisch, göttlich oder spiritueller ist, dann siehst du den Tab. Du siehst die Frau, die du verführen konntest. Du siehst, du kamst nicht in die Friendzone. Du siehst Fortschritt in deinem Alltag, weil Psychedelika das möglich machen. Und da bin ich einer, weil ich halt sehr stark da mit Ärzten, Psychologen und sehr vielen Informationen und sehr professionell mitarbeite, hoffentlich viel bewegen, vor allem im deutschsprachigen Raum, mit einer der ersten wahrscheinlich so für meine Zielgruppe und für dem, was ich tue, der da forscht oder unterwegs ist. Deswegen bereite ich mich da gerade schon für vor. Die Menschen sind jetzt gerade ein bisschen bei Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg, Coaching, Mann-Frau-Dynamiken kommt auch so langsam. Und ich denke mal in 4, 5, 6, 7, 8 Jahren, wenn die dafür bereit sind, bin ich auch dann schon knapp 10 Jahre am Start und kann dann da auch adäquate Dienstleistungen anbieten. Also für den Mainstream, sage ich mal.
Gerne auch sage deines Buches ist auch, dass wenn du erfolgreich sein willst, du eben an deiner Wahrnehmung stetig schärfen musst und auch gleichzeitig dein Denken immer wieder ja prüfen musst, überprüfen musst.
Richtig, richtig,
Warum
richtig.
hat dieser Punkt
Also,
so eine Relevanz bei dir, ne? In diesem
sehr gute
Erfolgsbuch
Frage, ja.
der Kern, ja?
Sehr gute Frage. Also, es ist eine ganz wichtige Relevanz, weil wenn wir uns wie so ein Programm, wie so ein Computer sehen und alle Informationen, die wir sehen und aufnehmen, wie so Parameter sind, die gespeichert werden, dann helfen die uns wiederum wie so eine eigene Intelligenz, oder es ist ja eine Intelligenz. Dann hilft uns diese Intelligenz dabei, Dinge, die uns weiter im Leben passieren, anders und besser zu berechnen. Anders arbeiten ja künstliche Intelligenzen oder jetzt vor allem auch Online-Marketing-Maßnahmen in vielen Fällen ja nicht, Mechanismen. Sie nehmen die vorhandenen Werte, sammeln damit weitere Werte und so gut wie die Werte waren, so gut sind die weiteren Werte, die kommen. Das ist halt mein Ansatz, dass bei allem, was ich im Leben lerne, und ich sage auch, was dafür notwendig ist, dass ich Dinge lerne, damit meine Parametersammlung erweitere und dadurch noch krassere Sachen lerne und dann noch mehr meine Parametersammlung erweitere. Aber viele schaffen das nicht, wie ich es in der Praxis umsetze, und Frau wundern sich, warum. Der Grund ist ganz simpel, hat genau mit dem zu tun, was ich eben die ganze Zeit erzählt habe. Wissen, was funktioniert, muss rein in den Kopf. Wissen, was in der Theorie ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo jetzt den Satz lese, keine Ahnung, in deinem Default Mode Network oder in deinem Ruhezustandsnetzwerk sind alte Gewohnheiten, Trauma und Reibungen gespeichert. Dann sind das nur leere Worthülsen. Das sind Worte, die nimmst du auf, wie in der Schule oder wie viele Persönlichkeitsentwicklungs-Neufans, die lernen das einfach und geben es wieder. Du sollst ja kein Papagei sein. Das Wissen, was du lernst, muss sich halt einbrennen wie ein Tattoo. Wenn man also an dir nicht sieht, dass du was Neues gelernt hast, dann ist es nicht Teil deiner Parametersammlung. Es ist nur auswendig gelernt. Und das ist halt wichtig. Meine Art zum Beispiel räumlich und strategisch und kämpferisch zu denken, was ich ja Field teste im Sparring, kann ich wortwörtlich übertragen in mündlichen Verhandlungen, weil ich auch dort kämpfe, also nicht kämpfe, aber nach der Lücke suchen kann oder sehen kann, wenn mich einer verarschen möchte oder eine Finte durchsetzen möchte. Wenn ich aber nur mir einrede, dass ich kämpfe, weil ich ein Video gucke von den 5 schlimmsten Punches, dann überhitzt mein Verstand, nur weil er mit dem Wissen nichts anfangen kann und dann wirke ich unsicher, wie so ein Hund, der bellt, aber innen halt unsicher ist. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, durch praktisches Wissen sein Leben zu verbessern, es erkennbar zu haben, dass auch objektive Sehen, du bist nicht mehr derselbe wie davor, darum ja der Phönix in allem, was ich im Leben gemacht habe, der sich durchsetzt. Und dann hast du auch den Vorteil, dass du Dinge anziehst, dass deine Intelligenz immer weiter steigt und Dinge im Leben positiver gestaltet werden können.
Des Tages betrachten wir die Welt ja alle durch Filter, völlig unterschiedlicher Natur, viel durch unsere Erfahrung geprägt. Wie kriegen wir es aus deiner Sicht hin, die Welt ja durch einen Filter zu betrachten, der unserem Leben gut tut und nicht durch irgendeinen Filter, der uns runterzieht? Wie kann man die Filter?
Ja, also man muss ganz, ganz klar sagen, dass wir uns hier jetzt gerade auch in einer unspirituellen Ebene befinden. Weil wenn wir, solange wir über sowas reden, sind wir halt im Ego. Wir sind im Vergleichen und Aufwerten und Abwerten. Und das Ego haben wir sind es aber nicht. Das heißt, ein Ego ist wie so ein Messer. Unser Verstand ist wie ein Messer. Es soll scharf und gut funktionieren und nicht volatil oder stumpf. Aber es ist eine Funktion. Wir nutzen unseren Verstand. Ab dem Moment, wo man anfängt, immer oder zu sehr darauf zu achten, dass alles gut läuft, ist man identifiziert mit dem Ego. Weil, aus folgendem Grund, weil wenn man die ganze Zeit darauf achtet, was einem gut tut oder schlecht tut, das Ego wird immer etwas finden, was einem gut oder schlecht tut. Das Ego wird auf einmal entscheiden, dass du dir jetzt ein Porno angucken solltest, dann, dass du dir einen Burger bestellen solltest, dann, wenn dein Kollege kommt und dir irgendein Geschäftskonzept nachmacht, sagt dein Verstand oder eine Idee von dir abkupfert oder eine Frau anschreibt, die du kennengelernt hast, denkt dein Ego sich, keine Ahnung, schlag den, wie kann er nur. Nicht alles, was unser Verstand sagt, sollte von uns Aufmerksamkeit kriegen. Das bedeutet, es ist da meiner Meinung nach eher wichtig, nicht darauf zu achten, welchen Filter man haben sollte, weil jeder Filter ist da falsch. Weil jeder Filter ist in dem Sinne deswegen falsch, weil es auf- und abwertet und vergleicht. Das macht das Ego. Da ist meiner Meinung nach viel wichtiger, dass man da in die meditative Ebene geht, den Verstand transzendiert, sich in der Stille und Ruhe aufhält, damit die Stimmen, die kommen, die sagen gut oder schlecht, leiser werden und einem viel besseres Feedback geben können. Das heißt, wenn man Meditation und Achtsamkeit und Spiritualität, auch dafür habe ich viele Lektionen online, wenn man das in sein Leben integriert und die Verstandesebene begreift, wird man merken, dass das der beste Filter ist. Filter. Wobei Filter ist auch wieder ein Konzept des Verstandes, darum darf man es auch nicht unbedingt Filter nennen, aber die Perspektive aus dem Nichts heraus, also aus der Ruhe ins Geschehen, aus der bewussten Welt, aus der formlosen Welt in die Formwelt, dieser Switch ist der beste Ansatz, finde ich, weil man dadurch sich nicht impulsiv in der Formwelt verliert. Und das ist der beste Filter, weil man da dann unemotionaler handelt, da dann vielleicht die Dinge nicht macht, die einem gut tun. Stichwort ungesunder Pornokonsum, Drogen, Aggression, was auch immer man da macht. Dass man diese Dinge weniger tut, dass man vielleicht bei einer heiklen Situation mit dem Kunden weniger Angst verspürt und nicht aus Angst anfängt, dem hinterher zu telefonieren. Da sagt dein Verstand ja, dein Filter sagt dir da ja, ruf ihn bloß an, nicht, dass er als Kunde weggeht. Aber wenn du aus der Meditation kommen würdest, dann ist diese Stimme nicht so sticky. Da bist du viel ruhiger, wenn du darüber nachdenkst. Und das ist meiner Meinung nach der wichtigere Ansatz, aus der Ruhe ins Geschehen zu arbeiten und das als Filter zu nutzen. Also Bewusstsein und Spiritualität als Filter für die Geschäftswelt.
Spannend auch der Zugang zur Meditation. Jetzt so der klassische MMA-Kämpfer, da würde man wahrscheinlich nicht an Meditation denken. Und auch mir im Leben, wenn du mich wahrscheinlich so vor 10, 12 Jahren gefragt hättest, ob ich mal mit dir meditieren möchte, und dann hätte ich gesagt, ey komm, lass mich mit so einem Esokram in Ruhe, das könnte
Der
man auch.
Verstand hätte das gesagt, ja.
Ja, genau. Und, aber am Ende ja, war ich einfach nur unwissend, ja. Und heute bin ich auch, es ist für mich einer der stärksten Werkzeuge, die ich so erfahre. Wann war für dich der Punkt und was war für dich so der ausschlaggebende Moment, auch in diese spirituelle Welt? Du hast schon psychedelisch jetzt nochmal angesprochen, das ist wahrscheinlich noch eine Ebene weiter, ja, also fängt man wahrscheinlich nicht unbedingt an, weiß ich nicht.
Ach nee, damit habe ich nicht gestartet. Nein, nein, nein,
Ja,
habe ich nicht gestartet.
Ja, ja. Wie war so dein Start dahin?
Meditation habe ich gestartet, schon auch zu der Phase, wo ich zu Erfolg aus Prinzip Phasen auch davor schaue. Also Meditation und Achtsamkeit ist schon lange Teil meines Lebens, also die Thematik. Psychedelika kann man sagen, 3, 4 Jahre, 5 Jahre. Aber die Sache ist halt die, bei Meditation, irgendwann mal bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo du nicht mehr jeden Angreifer antworten kannst oder solltest. Und nicht Angreifer ist jetzt sehr subjektiv und vom Ego heraus gesprochen, weil eigentlich wird man nicht angegriffen, man fühlt sich angegriffen. Das ist aber trotzdem jetzt bezogen auf die Perspektive, wo ich ein dann schon Unternehmer war, kann man sagen. Da ging ich aus der Selbstständigkeit ins Unternehmertum rüber und war nicht mehr in der Start-up-Phase. Die Zahlen waren jetzt vielleicht nicht berauschend, aber ich habe schon lange, ich sag mal, durchgezogen und war ohne Fremdkapital und war am Markt, was auch immer der Markt damals war, der jetzt immer mehr Sinn ergibt, weil das damals nicht so verstanden wurde, aber ich war da, es hat funktioniert. Das heißt, es ist ein wiederkehrendes Geschäft, es hat Geschäftsabläufe, man hat Geschäftssituationen, man ist im Krieg, komisch gesagt. Du hast einmal die Front natürlich, du hast interne Sachen, du hast externe Sachen, du hast Angriffe, du hast interne Problematiken, du hast Kundenproblematiken, du hast Jus. Die Thematiken steigen. Nicht nur das, da ich parallel auch trotzdem mein Personal Brand bin und wurde, weil ich immer das Herzstück meiner Konstruktion war, immer. Es haben sich zwar Dinge und Komplexe drumherum gesammelt oder die ich konzipiert habe und auch benannt, aber das Herzstück war halt ich. Das bedeutet, auch ich als Person hatte durchgehend Angriffe, toxische Grundsituationen, die entstanden sind. Neider braucht man ja gar nicht anfangen, hatte jeder. Nein, all diese Sachen, die halt, es waren irgendwann zu viele Schüsse. Es war zu viel, um auf alles zu reagieren. Obwohl ich auch mit einem guten Freund vor kurzem noch bei einer psychedelischen Session, wo wir sehr schön darüber gesprochen haben, dass es einfach ineffizient ist und nicht schlau, auf jeden Angriff zu reagieren. Weil es einfach nicht geht und man dadurch halt in eine Pull-Situation kommt, wo man allein im kämpferischen Sinne ausgenockt werden kann. Conor McGregor beispielsweise ist ein super Kämpfer, der so sehr gut kämpft, wo ich mit seinem Trainer jetzt auch einen Videokurs genau dazu aufgenommen habe, auch in der Akademie übrigens, wo es genau darum geht, hey, wie nutzt man das Reinkommen des Gegners, um eine Lücke zu finden, ihn effizient auszukontern, während er auf dich zurennt. Das heißt, seine Power, die reinkommt, wird gegen ihn verwendet. Und so Situationen haben sich vor 5, 6, 7 Jahren bei mir stark angehäuft, dass meine Impulse immer lauter wurden, dass mein ungesundes Verhalten mehr wurde, dass meine Aggressionen mehr wurden und mein Leben mit Frauen ungesünder wurde. Also was angefangen hat aus, ich möchte Mann-Frau-Dynamiken besser können und gesunde Beziehungen führen oder eine gute Freundin haben, wurde irgendwann dann halt auch zu viele Frauen, zu viele Beziehungen, zu viel ungesundes Essen, Dopamin, Spaß, Spaß, Pleasure, 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 um wiederum auszubalancieren, dass ich gestresst war von den ganzen Arbeitssituationen in einem Konzept oder Markt, den noch keiner verstanden hat, wo ich alle Punkte verknüpfe, die es so nicht gibt, wo ich Kenneck bin in einem Markt, wo es eher bisher Weißere gab. Sehr viele Schwierigkeiten, zu viele, um zu reagieren. Ich habe reagiert, Burnout, Stress und abrutschen ist das falsche Wort, aber aus meiner Mitte kommen ist passiert. Aber damals wusste ich gar nicht, dass es eine Mitte gab, aus der ich rauskam. Und durch Achtsamkeit und Meditation und dem Wissen dazu und meine ganzen Bücherlisten und Empfehlungen habe ich auch in meine Online-Akademie gepackt. Das heißt, wer wissen will, was ich da gelernt habe, kann das auch, also mit unter anderem gelernt habe, kann das gern sehen. Habe ich angefangen, mich mit Meditation und Achtsamkeit zu beschäftigen, um überhaupt zu begreifen, weil ich gemerkt habe, geht es nicht mehr weiter. Also irgendwas muss ich da verstehen. Und durch Wissen, was funktioniert, was ich recherchiert habe, kam ich darauf, dass Achtsamkeit, also in die Ebene zu gehen, dass diese ganzen Sachen nur auftauchen und wieder weggehen. Also alles, was kommt, geht auch wieder. Es kann nichts kommen, was nicht wieder geht. Alles, was kommt, geht auch wieder. Die Pause dazwischen ist wichtig. Und wenn man halt die ganze Zeit in diesem Formspiel ist, dann sieht man diese Pause dahinter nicht. Und in diese Pause ins Nichts, Bibel, Gott hat die Welt aus dem Nichts erschaffen, dass es diese Sphäre dahinter gibt. In die geht man dann durch Meditation rein und hält sich drin auf. Und in dieser Welt ist alles verbunden und aus der tanzen die ganzen Sachen. Und so hat man ein Detachment, eine Disconnection von den Sachen, von den Angriffen, von den Gegnern, von den Problemen, von den Süchten, von den Abhängigkeiten. Und da so viel da abging durch diese sehr nicht strukturfrei, aber sehr vielfältige Situation, war das mein Weg nicht nur da raus, sondern mein Tool in meine Mitte. Natürlich gibt es immer noch Ausschreitungen, aber allein, dass es eine Ausschreitung ist und es einen Weg zurück in die Mitte gibt, das ist halt für mich dieser krasse Boost in meiner Meinung nach allgemein Meditation und vor allem Psychedelika, wenn man es immer professionell machen möchte mit einer ganz anderen Situation, Herangehensweise, Gold wert und sehr hilfreich. Und da bin ich halt sehr dankbar für.
Bist du Multiunternehmer jetzt auch schon seit Jahren? Was ist im Unternehmertum, im Unternehmerdasein dein wichtigstes Learning so der letzten Jahre?
Ja, also Multiunternehmer ist eine Definition oder Begrifflichkeit, die gewählt wurde oder die halt die da ist in meinem Leben, weil ich einfach viele verschiedene Dinge mache, aber eigentlich alles mit mir zu tun hat. Also ich habe zum Beispiel ein Gym, auch ein sagen, recht erfolgreiches, vor allem was meine Wettkämpfe angeht und meine Schüler. Trotzdem habe ich eine Bildungsakademie, die jetzt, wie gesagt, seit einiger Zeit online für jeden zugänglich ist, die davor lokaler war, auch online, aber jetzt nur online. Das ist eine ganz andere Branche. Da hast du die Bildungsbranche, da hast du die Gymbranche und bei Psychedelika hast du eine ganz andere Retreatbranche oder Zeremoniebranche. Und da ich damals noch meine Experten, die ich ausgebildet habe im Gym oder in der Akademie, an Firmen vermittelt habe, das mache ich immer noch, aber halt nicht mehr so stark wie vor Corona, weil das einfach Corona viel zerstört hat. Da war ich auch noch Anbieter für betriebliche Gesundheitsförderung, Vermittlung von Experten. Dann war mein Wissensschatz auch weit, dass ich Berater wurde für viele Sachen oder für, ich sag mal, Social Media Seiten oder Unternehmer oder Prominente oder Vorstandschef, CEO. Somit war ich mache ich so viele Sachen und da war man irgendwann mal, ey, was macht der Typ, der ist Multiunternehmer? Ich persönlich mag die Begrifflichkeit aber nicht mehr so krass, weil das hat mich irgendwann mal in das Ego gebracht, dass ich Ängste entwickelt habe, unbedingt Umsätze machen zu müssen wie ein Multiunternehmer. Wobei das nie mein Ansatz war, Multiunternehmen zu gründen und Multimillionen zu machen. Mein Ansatz war, dass ich das, was ich bin und meine Geschichte, mein Leid, daraus Wissen zu machen, Menschen zu inspirieren und den Wissen beizubringen auf mentaler, körperlicher, spiritueller Ebene, wie auch immer, was funktioniert. Und da jetzt zu meinem Learning. Immer wenn ich Dinge gemacht habe, die aus meinem Weg, aus meinem Dharma, aus meinem Seelenweg, aus meinen Fähigkeiten rausgingen, zum Beispiel ins krasse Skalieren von Geschäftskonzepten, die nicht mehr zu meinem Herz gehören, hatte ich Probleme, hatte ich Ausschreitungs-Unruheträger im Leben, hatte ich mehr Stress im Leben, hatte ich mehr Burnout-Situationen im Leben, hatte ich mehr Fehlverhalten im Leben, wie gesagt, ungesundes Verhalten, was Pleasure angeht, in jeglicher Hinsicht. Und so habe ich mir irgendwann mal gesagt gehabt, vor allem nach Corona und durch die spirituelle Ebene stärker, dass ich das machen möchte, was meine Note ist und mein Weg ist. Und darum habe ich viele große Komplexe zusammengefasst in kleinere Strukturen, bin immer noch ungefähr in drei Themengebieten tätig oder vier: Bildungswebsite oder Akademie, lokale Gymstätte, psychedelische Events, Retreats und Zertifikation für Instructor. Und ich als Berater und Consultant oder Coach für Menschen. Da mache ich meinen Stopp und nur das skaliere ich, damit meine menschliche Ebene nicht wieder drunter leidet und ich mich in etwas verliere, was nicht mein Weg ist und ich nicht selber bin. Und das ist so eher mein, ich würde fast schon sagen, künstlerischerer Ansatz. Ich werde auch höchstwahrscheinlich eher vielleicht Personen oder Instanzen einsetzen, die in gewissen Sachen für mich Sachen ausführen, die eher ein Unternehmer machen würde, damit ich kreativer arbeiten kann, weil ich halt einfach gemerkt habe, wo meine Stärken und Schwächen liegen, was aber vollkommen normal ist, wenn man das so viele Jahre macht.
Dein Buch heißt Erfolg aus Prinzip. Erfolg kann man ja ganz unterschiedlich definieren oder jeder definiert es vielleicht auch unterschiedlich für sich. Was ist deine Definition von Erfolg?
Sehr gut, dass du sagst, weil genau das ist der Kerngedanke bei dem Buch, dass es um persönlichen Erfolg geht, aber nicht auf Zahlen bezogen, nicht auf whatever bezogen, sondern egal wer du bist, du kannst und sollst dein Leben von Minus auf Plus bringen oder von +3 auf +7. Fortschritt. Signifikanter Fortschritt, den nicht du bemisst, dein Ego bemisst. Also ich bin sehr stolz auf mich. Ich war jetzt gestern mit meinem Hund spazieren und habe die Einkäufe erledigt und bla. Ja, trotzdem gefällt dir dein Job nicht und das nicht. Und also dich selber als Richter zu nehmen dafür, wie erfolgreich du bist, ist sehr gefährlich. Deswegen braucht man immer einen Reality-Check. Aber sagen wir mal, da ist jemand selbst realistisch und voll konzentriert seinen Zielen. Würde ich ganz klar sagen, persönlicher Erfolg ist immer unterschiedlich. Jeder hat seine eigene Note dabei. Und es kann auch bedeuten, dass du erfolgreicher wirst, wenn du weniger Geld verdienst, aber dafür nicht in Konstruktion gefangen bist, wo du nicht du selbst sein kannst, auch wieder Ego. Es gibt dich selbst eigentlich ja nicht, aber wo du mehr künstlerisch aus dem Nichts ausdrücken kannst, was du eigentlich eher bist, deine Note, deine Farbe. Ich bin zum Beispiel eher dann auch springender und kreativer und eher herzlicher und familiärer. Ist vielleicht als Geschäftsführer dann ein bisschen schwieriger, weil man da vielleicht eher Strukturen folgen sollte oder Abläufen folgen sollten, warum auch gewisse Sachen mich da vielleicht immer wieder in Gefängnisse gebracht haben intern. Und das ist für mich persönlicher Erfolg, dass du sagst, hey, was kann ich gut, was kann ich schlecht, wie kann ich mit dem, was ich am besten kann, am meisten erreichen und ausbrechen aus dem, wo ich gerade bin, was mich runterzieht. Körperlich, gesundheitlich, toxische Beziehung, whatever. Mein guter Freund Tom hat einen sehr, sehr schönen Satz, den er da sagt, wo wir vor kurzem noch telefoniert haben, den er schön gesagt hatte, mach das, was du kannst und mach das gut. Das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger Leitsatz. Mach das, was du kannst und mach das gut. Dass du wirklich dann, wenn du das machst, was du kannst, dann es auch wirklich gut machst. Dass sogar, und das ist übrigens auch ein kleiner Tipp, auch der aus diesem Satz noch hervorgeht, für alle Zuschauer, die jetzt vielleicht noch nicht wissen, was sie machen können, wo ich übrigens auch einen Videokurs abgedreht habe. Also, ich versuche gerade eine Intelligenz zu entwickeln mit meiner PHP Online Academy, wo man zu allem, was man sucht, geprüftes Wissen hat. Aber wenn du nicht weißt, was du im Leben willst und auch nur im Boden am Kehren bist, dann mach das gut. Wenn du nicht weißt, was du machen willst, aber gerade dann wenigstens Kämpfer bist, dann mach das gut. Wenn du nicht weißt, was du machen willst und in einem Laden gerade arbeitest, dann mach diese Arbeit gut. Das widerspricht jetzt nicht meiner Aussage von Ja-Sager, weil der Ja-Sager macht es auf nicht gut. Dann mach die Arbeit so gut, dass der Chef von diesem Café oder von dem Betrieb, wo du kehrst, sieht, wie gut du arbeitest und dich hochpositioniert und sieht, der Typ hat es drauf. Und so kannst du, egal wo du bist, dich hocharbeiten, weil ein Mensch der Ahnung, also wenn ich jetzt in meinem Betrieb bin, und ich sehe jemanden da, der das, was er macht, gut macht, dann habe ich den im Auge. Und wenn ich dann jemanden suche, nehme ich wahrscheinlich ihn. Und ja, das kann ich zum Thema Erfolg sagen.
Was ist aus deiner Sicht so die wichtigste Erfolgseigenschaft?
Entschuldigung, von mir jetzt oder?
Persönlich, also welche Eigenschaft muss ich mir aneignen, vielleicht so
Ja.
gefragt,
Ja,
um
durch, also
erfolgreich zu
durchgehend,
sein?
also durch, also erstmal zu verstehen, dass Lernen sexy ist, wirklich Spaß macht. Was meine ich damit? Dass man Lernen nicht nur als das sieht, was Schule oder, das ist kein, nicht nur, Lernen ist halt geil. Warum merkt man das? Du spielst ein PlayStation-Spiel, da ist ein Tutorial, ich denke mal sehr gerne in Programmen und so weiter. Du spielst ein PlayStation-Spiel, da ist ein Tutorial und bei dem Tutorial führt dich jemand durch das, was du tust, daran, dass du Lernerfahrung hast. A, Joystick nach vorne, der bewegt sich. Wenn ich X drücke, der springt. Doppel-X, Viereck, der springt doppelt hoch und knallt dem Schwert in die Fresse. Verstanden. Wir haben dann ein Gefühl von geil, weil ich habe verstanden. Dieses Verstandens Gefühl. Das zu finden durch Persönlichkeitsentwicklung, Wissen, in egal welcher Hinsicht, bei mir waren es halt sehr viele, ich sag mal, Fakultäten oder Ressorts. Aber wenn man dieses Gefühl von verstanden, entkoppelt von dem, was bisher Wissen war, und dann wiederfindet in Gesundheit, Routinen, in egal welchem Thema, Kampfsport, Gesundheit, Kettlebell, vegane Ernährung, egal was du für ein Wunschthema aussuchst, dass das Wissen Spaß macht. Das musst du erstmal wissen. Und dann Algorithmen füttern. Wie gesagt, ich erschaffe gerade einen, der schon so ist, aber Algorithmen füttern, Social Media und Co., dass die dir so ein Wissen ausspucken, dass wenn du Social Media oder YouTube oder so konsumierst, dort im besten Fall immer wieder auf Wissen stolperst. Plus in Form von Büchern, Kindle, Audible oder was auch immer, eine Routine aneignest, dass du Bock hast, wie ein Tutorial immer wieder zu lernen und das von anderen Experten. Das ist, würde ich sagen, meine Base, weil egal was ist, sogar der Sport, muss ich sagen, wenn ich mal ein bisschen gestresster bin oder mehr der Trainer bin oder mehr zu tun habe, kommt es auch mal, dass ich aus meinen Sportroutinen rauskomme, aber aus meinen Lernroutinen komme ich nie raus. Das würde ich sagen, ist so meine größte Erfolgseigenschaft. Was viele Freunde sagen auch von mir immer, egal was ist, der Typ hört nicht auf zu lernen. Aber ich höre nicht auf, ich lerne nicht irgendwas, ich gucke mich einfach irgendwie eine Statistik an zu irgendwas. Wirklich, ich gucke, wo ich gerade bin und welches Wissen effizient das da erweitert. Da war zum Beispiel Psychedelika so ein Peng, weil das mehr als 10 Jahre erfahrener Therapeut, Coach, Berater oder was auch immer sein. Mit Wissen zu so vielen Themen, das durch Psychedelika viel effizienter, besser und viel heilsamer zu kommunizieren, war natürlich da der krasseste Multiplikator, den ich einsetzen könnte. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich gucke mir Videos an dazu, wie man Autos kauft und verkauft, wäre nicht effizient, weil dafür habe ich gar keine Strukturen, dafür habe ich gar keine Ressourcen bisher aufgebaut. Und das ist so meine persönlich, für mich am wichtigsten Erfolgseigenschaft.
Frage, jetzt in deinem Leben, vielleicht aktuell auch und in der Vergangenheit, welche Rolle spielte das Umfeld oder spielt das Umfeld für dich für ein erfolgreiches Leben?
Starkes Thema, weil gibt da zwei Perspektiven. Die erste ist die prinzipiell ein bisschen bekanntere, dass das Umfeld das Thema sehr schwierig ist, weil wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wird das größte Problem für jeden sein, um erfolgreich zu werden, sein altes Umfeld. Weil viele wollen dich nicht wachsen sehen, viele können dich nicht wachsen sehen, viele verstehen nicht, warum du so denkst und so redest und du guckst diese komischen Videos von diesen Typen und du bist in einer Sekte und was machst du denn da? Und nein, nein, nein. Es ist sehr schwierig, dass man nicht soziale Strukturen, die um einen herum sind, nicht als Maßstab dafür nimmt, ob man richtig oder falsch ist oder liegt. Sehr schwierig, weil das ist wie so eine Sache mit der Beziehung oder wie biologische Gegebenheiten. Wenn dein Umfeld dir sagt, das ist falsch, hast du einen Pull darauf zu hören. Merkst aber, dass es richtig ist, was du tust, und irgendwann kommt der Moment leider unausweichlich. Du schreibst ein neues Programm und du bleibst Teil des alten Programms. Auch sehr, sehr LSD-ähnlich, diese Ansichten, weil man da stark auch diese Programme je nach Substanz, je nach Dosierung eigentlich auch besser erkennen kann. Aber es ist wirklich so, dass so Schwingungsfelder im Hintergrund sind, Programme, sage ich jetzt mal, wo die nach einem Regelung laufen. Ob es Religion, ob es Firmen sind, ob es Gangs sind, ob es Gruppen sind, ob es Clans sind, ob es Vereine sind, das sind Kollektive, ob es Länder sind, das sind Kollektive, die gemeinsame Einstellungen, Eigenschaften, Prinzipien und Prioritäten und was auch immer haben. Und wenn du aus einem ausbrichst, ist wie so eine Art Programmkrieg, weil die Lehre fällt auf und die wollen dich ins Programm ziehen, nicht wertend gemeint, gut oder schlecht. Und wenn du dann ausgekoppelt bist, um in einem anderen Programm zu sein oder dein Programm zu schreiben, gibt es hier halt einen sogenannten Programmkrieg. Das heißt, also ich nenne es so vor allem ein neues Buch, wo ich darüber schreiben möchte, oder übernächsten Buch, je nachdem, wie weit Menschen sowas dann schon verstehen, ist es halt so, dass dann dazwischen noch andere Menschen sind, Freunde, Umfeld, was auch immer. Und diese anderen Menschen entscheiden sich dann, bin ich Teil von dem oder bin ich Teil von dem. Und da kann es sehr, sehr oft passieren, dass dann so Leute genau dazwischen sind, mit dir gut befreundet sind, dann das Camp wechseln und mit denen dann schlecht über dich reden. Weil du musst dann stark genug sein, dass du dieses Programm so lange durchziehst und gut dich drum kümmerst, dass es größer und stärker wird als das alte, beziehungsweise dass es dich nicht mehr juckt, dass dann, wenn du mit neuen Menschen, neuen Freunden im erfolgreicheren Leben bist, dass dieses alte Programm nur noch zu dir aufschaut und merkt, scheiße, um auch Teil davon zu werden, muss ich einem Alten irgendwie entbrechen oder meinen eigenen Weg gehen. Das heißt, die Schwingungen, die du kriegst, die Angstschwingungen, die du kriegst, intern und auch von Menschen, weil du dich irgendwo entkoppelst, gehören zu den größten Prüfungen, die du meistern lernen solltest auf dem Weg deines Erfolgs, weil es wird passieren. Weil jetzt wird es auch interessant, diese alten Programme sind auch sehr, sehr oft oder meistens auch primär die Familie. Und jetzt kommen wir zur exakten Gegenseite. Es gibt noch eine zweite Ansicht zu der Sache, und zwar die Wichtigkeit von Freunden und Familie und die Bedeutung, Menschen zu haben, die dich kannten, bevor du deinen Weg als erfolgreicher Typ gingst. Weil du brauchst diese Menschen für Feedbacks. Du brauchst Menschen, die dich nicht nur als den Black Belt und, weiß ich nicht, Bekannten oder Unternehmer oder was auch immer kennen. Du brauchst auch Leute, die noch vielleicht den kleinen Jungen kennen, den Unsicheren kennen, die die Sachen von dir spiegeln können, die du über dich selbst vergessen hast. Weil wenn du ein neues Programm fährst, wir sind ja die ganze Zeit im Ego, wir sind ja die ganze Zeit in der Symbolwelt. Wenn du ein neues Programm nämlich fährst, die sehen dann oft auch nur den Flyer deiner neuen Version. Die beurteilen dich auch ganz anders. Für die bist du dann vielleicht perfekter, als du bist. Oder für die bist du, bei mir war das zum Beispiel so, dass viele Menschen in meiner neuen Welt oft Angst vor mir hatten, weil sie nicht wussten, dass ich erst seit 5 Jahren so war. Sie dachten, ich war in der Schule der Schläger. Weil das neue Programm kannte ja den unsicheren, gemobbten, dicke Brille tragenden Adrian nicht. Die kannten mehr den, wobei ich jetzt auch bestimmt immer noch Unsicherheitsattribute habe. Aber der wichtige Part ist zu begreifen, dass man auf diese Menschen, aus denen man sich entkoppelt, dass man da nicht schießend rausgehen soll. Habe ich halt sehr oft gemacht, weil das halt so starke Schwingungen für mich waren. Stichwort auch hochsensibel, ADHS, bla. War das so schwer, auf diesen Krieg oder auf diese Negativität der Leute nicht auch mit Negativität zu reagieren. Und das ist nicht gut, weil irgendwann im Leben, Stichwort Corona, alles geht kaputt, die Welt hat ganz andere Prioritäten, Krieg, was auch immer, gibt es vielleicht nicht viel in der Symbolwelt oder in der Ego-Welt zu spielen, wo es um dieses Business-Welt-Ding geht, sagen wir mal. Und dann sind ganz andere Werte wichtiger. Und wenn du es dir da dann vergraut hast, weil du mit jemandem, nur weil er damals nicht an dich geglaubt hat, direkt die verbrannte Erde hinterlassen hast, was ich oft gemacht habe, weil ich aber halt Angst hatte, dass die mich wieder zurückziehen und weil die nicht an mich geglaubt haben. Aber wenn man das dann quasi macht und entkoppelt und dann quasi verbrannte Erde hinterlässt, und bei Familie hat man dann Glück, dass sogar wenn man verbrannte Erde hinterlässt, die vielleicht trotzdem noch da ist, halt die Familie, dann wird man auch merken, wie wichtig es ist, trotzdem guten Kontakt mit Menschen zu pflegen und dass Geld und Erfolg einfach nicht alles ist. Aber trotzdem beide Dimensionen mitschwingen. Ich bin jetzt sehr froh, auch Menschen um mich herum zu haben, die mit dieser Welt nichts zu tun haben sollen auch, die auch, wenn die da reinrutschen, ich versuche noch einen Bezug zu behalten, wo ich nicht eine Ego-Rolle bin, den alle in den Arsch kriechen, sage ich mal, wo ich quasi der jüngere Kind, das Kind bin, meine Fehler mache. Ich versuche immer mehr Kontakt aufzubauen zu Menschen von vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, dass man quasi sieht, wie einer dich anguckt, der den kleinen, unsicheren, hibbeligen, nicht wissen, wohin gehenden Adrian in dir sieht, weil er verrät mir dann vielleicht, dass ich immer noch im Alltag in Situationen manchmal so bin, dass der kleine Junge rauskommt, ich es aber vergessen habe, weil jeder mich anguckt, als gäbe es den kleinen Jungen nicht mehr.
Ich, gerade mit den zwei Perspektiven habe ich so noch gar nicht durchdacht. Vielen Dank, Adrian, für das Interview auch. Stunde war wieder, es verflogen hier wie im Nu. Ja, vielleicht noch abschließend von dir, wo kann man dich finden? Du hast mehrfach in dem Interview jetzt auch die Academy angesprochen.
Genau, also ich empfehle allen jetzt in die, also PHP Online, also sorry.
Ja, genau, wo findet man dazu mehr Informationen? Du hast angesprochen, du bist am Schreiben eines neuen Buches, gibt dein Buch Erfolg aus Prinzip, kann man sich auch mal reinziehen. Also vielleicht da nochmal kurz abschließend ein paar Worte zu dir und ja, was man bei dir bekommen kann.
Ja, also ich empfehle, vor allem, weil es gerade in der letzten Closed-Beta-Test-Phase ist, man kostenlos rein kann, das wird eine sehr große, krasse Sache werden, da bin ich mir sehr sicher, einfach weil die Qualität so krass ist, die PHP Online Akademie zu nutzen und sich dafür kostenlos zu registrieren. Na klar gibt es da auch Programme, für die man zahlt, aber es gibt halt auch kostenlose Dinge. Es ist ähnlich wie Amazon Prime, sage ich mal. Da ist einfach phpakademie.online, www.phpakademie.online. Dann mein Buch, Spiegel Bestseller, Platz 4, bin ich sehr stolz drauf, es kam 2020 drauf, raus, ist aber meine Geschichte vor der Academy. Das heißt, wenn man das Buch liest, also ich würde mit der Academy starten, parallel das Buch bestellen, dann das Buch lesen, dann hat man diese ganzen ersten Säulen und diese Intelligenz der Academy, die füttere ich ja immer weiter. Ich habe zum Beispiel Themen, dazu mache ich ein Video und packe es in die Academy. Das ist so quasi, man lernt mit mir mit, wie mein Lexikon zu all diesen Themen, die ich gerade genannt habe. Dann für Menschen, Leute, die aus dem Umfeld von NRW und Düsseldorf sind, können die gerne in mein PHP-Gym kommen. Auch das kann man gerne abchecken, phpgym.de. Und wenn man Lust auf sich bewerben möchte, ein psychedelisches Event mit mir, ob als Instructor oder bei einer Zeremonie, in legalem Rahmen natürlich, wie gesagt, mit ärztlicher und psychologischer Beratung inklusive, kann man sich bei Psyche Phoenix melden. Das ist auch gerade in der Mache. Also es gibt die Firma schon quasi, beziehungsweise es gibt das Konzept schon. Und das wird jetzt auch gerade Tag für Tag auch immer mehr laufsteggerecht gemacht. Das heißt, PHP Online Academy, mein Buch, PHP Gym und Psyche Phoenix.
Ja, Adrian, dann sage ich besten Dank für deine Zeit. Hat
Danke
mich
dir, sehr
gefreut,
gerne.
dich kennenzulernen. Hat ja noch nie gesprochen und in dem Interview jetzt vieles über dich zu erfahren. Sehr, sehr spannende Themen. Und an
Danke,
euch
Adrian.
die Bitte, nehmt euch den kurzen Moment, hier den Podcast auch zu bewerten. Leben in einer Welt, in der das wichtig ist. Und ansonsten bis bald. Ciao.
Ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.